Ronald Sider ist ein Theologe, der ein Buch geschrieben hat. Das ist jetzt auf Englisch. Übersetzt bedeutet es Reiche Christen im Zeitalter des Hungers. Das ist ein kanadischer Theologe und er kritisiert das Konsumverhalten der reichen Christen in der westlichen Gesellschaft. Dieses Buch hat in Amerika für sehr viel Aufregung gesorgt, weil die Botschaft sehr radikal ist. Er schreibt, was für eine ironische Tragödie, dass eine reiche christliche Minderheit in der Welt damit fortfährt, ihren Reichtum anzuhäufen, während 100 Millionen Menschen am Rande des Verhungerns leben. Er behauptet jetzt nicht, dass die Reichen immer ärmer werden müssen, damit die Armen immer reicher werden. Er will keinen Kommunismus einfordern. Aber er kritisiert hier letztendlich die Selbstgefälligkeit der Reichen, die im Luxus leben und die Not der Welt scheinbar aus den Augen verloren haben. Darum geht es in diesem Thema. Ich habe es mal genannt, Selbstgefälligkeit, der Fallstrick einer wohlhabenden Gesellschaft. Der Text kommt aus Amos 6. Wir sind mittlerweile in Kapitel 6 angekommen. Es geht um die Verse 1 bis 14. Ich möchte noch mal ein bisschen was zu der Zeit sagen, in der Amos predigt. Vielleicht waren ja nicht alle am Donnerstag da. Amos predigt in einer Zeit des absoluten Wohlstandes. Die Wirtschaft boomt. Es herrscht Hochkonjunktur. Wir sprechen hier von den 7 fetten Jahren. Das bedeutet aber nicht, dass es keine Armen gibt im Land. Im Gegenteil, es herrscht soziale Ungerechtigkeit. Die Reichen werden immer reicher, die Armen werden immer ärmer und so tut sich eine Schere auf. Eine Schere des Ungleichgewichtes. Weil die Armen nicht von diesem wirtschaftlichen Aufschwung profitieren können. Sie werden ausgebeutet von den Wohlhabenden. Und in dieser Zeit tritt Amos auf mit dieser aufrüttelnden Botschaft, vor allen Dingen an die Reichen gerichtet, an die Wohlhabenden seiner Zeit. In den ersten 3 Versen spricht Amos von einem fatalen Realitätsverlust. Spricht die Leute an, wehe euch, ihr Sorglosen, auf dem Berg Zion, ihr Selbstsicheren auf dem Berg von Samaria, ihr Vornehmen des ersten aller Völker, bei denen die Leute Rat und Hilfe suchen. Was fällt uns hier auf in Vers 1? Normalerweise spricht Amos ja nur das Nordreich an, aber hier ist auch die Rede von Zion. Wo liegt Zion? Bei Jerusalem, also im Südreich. Plötzlich sind auch hier die Südreicher mit im Boot, aber der Fokus liegt weiterhin, das werden wir sehen, auf dem Nordreich. Amos spricht hier die Oberschicht an. Wir würden sagen die High Society. Und er spricht sie an mit den Worten, ihr Sorglosen, ihr Selbstsicheren. Das Wort, das hier mit sorglos übersetzt wird, wir könnten ja meinen, das ist ja positiv. Aber dieses Wort wird eigentlich meistens in negativen Zusammenhängen erwähnt. Es geht häufig um die Sorglosigkeit, die aufgrund von falschen Sicherheiten entsteht. Wir hatten ja die falschen Sicherheiten schon. Ich meine, es war gestern. So, das ist auch hier der Fall. Die Sicherheit der Oberschicht liegt einfach nur in ihrem Reichtum. Sie sagen sich mit anderen Worten, wir brauchen Gott nicht, weil wir alles haben können, was wir wollen. Sie fühlen sich sicher, weil sie wohlhabend sind. Sie denken, ihr Wohlstand geht auf ihre eigene Kappe. Sie denken, echte Sicherheit ist in materiellen Dingen zu finden. Und dieser Trugschluss führt zu einer Unabhängigkeit von Gott. Der Reformator Johannes Calvin bringt es auf den Punkt, wenn er schreibt, wo Reichtümer die Gewalt über das Herz besitzen, hat Gott seine Autorität verloren. Wo Reichtümer die Gewalt über das Herz besitzen, hat Gott seine Autorität verloren. Wir brauchen Gott nicht, weil wir ja alles haben können, was wir wollen. Ich möchte die Behauptung aufstellen, dass wir in Deutschland auch wohlhabend sind. Ich glaube, wir sind alle reich, die wir hier heute sitzen. Alle. Weil wenn wir uns mal vor Augen führen, wie es im Vergleich zu dem Großteil der anderen Welt aussieht, sind wir reich. Wir haben eigene Häuser, wir haben Autos, wir haben Strom, wir haben fließendes, sauberes Wasser. Wir sind reich. Wir sind stolz auf unsere finanzielle Unabhängigkeit. Wisst ihr was? Genau betrachtet ist der Ausdruck finanzielle Unabhängigkeit eigentlich schon Gotteslästerung. Habt ihr das schon mal so eng gesehen? Denn wir sind finanziell nie unabhängig von Gott. Nie. Wer sich aufgrund seines Besitzes, aufgrund seiner Stellung unabhängig von Gott versteht, leidet an Realitätsverlust. Wo wären wir ohne Gott? Wir haben alles von Gott bekommen, oder? Alles hängt von Gott ab. Die Sicherheit unserer Arbeitsstelle, sie hängt von Gott ab. Von der Auftragslage des Unternehmens, die hängt ja auch von Gott ab. Ob Gott den führenden Männern oder auch Frauen in der Firma die Weisheit schenkt, Aufträge zu holen. Wenn wir Sozialleistungen beziehen, denken wir vielleicht, wir sind arm, aber auch das hängt ja von Gott ab. Wir leben in einem Staat, in dem es möglich ist. Unsere Gesundheit, die uns das Arbeiten überhaupt erst ermöglicht, hängt von Gott ab. Jeder Atemzug in unserem Leben hängt von Gott ab. Gott kann einfach mal sagen, stopp, du atmest nicht mehr. Und dann sind wir tot. Es hängt alles von Gott ab. Wir brauchen Gott in jeder Sekunde unseres Lebens. Wir können nicht sagen, wir sind unabhängig von Gott. Das ist das, was die reiche Oberschicht behauptet. Der zweite Realitätsverlust ist, sie sagen, wir sind die Besten der Weltbesten. Schaut euch mal den Text an. Den Vornehmen des Ersten aller Völker, bei denen die Leute Rat und Hilfe suchen. Wenn Amos sie hier so anspricht, macht er das mit einer gewissen Ironie. Amos spricht sie gemäß ihrem Selbstverständnis an. Das Wort vornehmen bedeutet, jemanden ehrenvoll hervorheben. Das heißt, wenn ich jetzt mal hier aus den Reihen eine Person nach vorne rufe, ja, oder eine Schwester besonders lobe, sie ist die beste Köchin der Gemeinde und sie nach vorne holen würde, das wäre das Wort. Etwa jemanden ehrenhaft hervortun, so beschreiben sie sich selbst. Aber innerhalb welcher Gruppe verstehen sie sich als die Besten? Innerhalb des Ersten aller Völker. Erste meint hier nicht chronologisch die Ersten, sondern sie sind stellungsmäßig die Ersten, die Besten. Das heißt, sie sagen, wir sind die Vornehmsten, wir sind die Besten unter den Besten aller Völker. Deswegen, wir sind die Besten der Weltbesten. Unsere deutsche Fußballnationalmannschaft ist ja bekanntlich 2014 Weltmeister geworden. Wenn ich jetzt sagen würde, Müller, Schweinsteiger und Neuer sind die besten Spieler der Nationalmannschaft, die Nationalmannschaft ist die beste Mannschaft der Welt, dann sind diese drei Spieler die Besten der Weltbesten. Okay? Das ist das, was Amos hier beschreibt. Sie verstehen sich als die Creme de la Creme. Die Welt dreht sich um uns. Wir sind tolle Hechte. Das ist absolute Selbstüberschätzung. Sie leiden an Realitätsverlust. Und in Vers 2 ist interessant, möchte Amos sie mal so ein bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen holen. Er sagt, schaut mal über den Tellerrand. Seid ihr wirklich die Besten der Weltbesten? Kommt, schaut mal so ein bisschen über den Tellerrand. Geht doch in die Stadt Kalneh. Geht in die große Stadt Hamat und in die Philisterstadt Gad. Seid ihr wirklich besser gerüstet als diese Königreiche? Oder ist deren Gebiet etwa größer als das eure? Schaut mal über den Tellerrand. Wenn ihr denkt, ihr seid die Besten der Weltbesten, geht mal nach Kalneh. Ihr seid nicht besser. Ihr seid nicht besser. Wiederum sagt er, ihre Gebiete sind auch nicht größer als eure. Das heißt, ihr seid nicht besser als sie. Sie sind nicht größer als ihr. Ihr seid auf Augenhöhe. Und damit seid ihr nicht die Besten, wenn es jemanden gibt, der genauso toll ist, genauso reich, genauso stark wie ihr. Der ehemalige Boxweltmeister Mohammed Ali stieg mal in ein Flugzeug und saß natürlich in der ersten Klasse. Kurz vor seinem Start stellt die Stewardess fest, er ist noch nicht angeschnallt. Sie sagt ihm, entschuldigen Sie, Mr. Ali, Sie müssen sich anschnallen. Das ist wichtig beim Start. Kurz bevor das Flugzeug die Starterlaubnis bekommt, die Stewardess geht nochmal entlang und stellt fest, Mohammed Ali ist immer noch nicht angeschnallt. Etwas energischer macht sie ihn darauf aufmerksam, Mr. Ali, Sie müssen sich anschnallen. Hier im Flugzeug wird sich angeschnallt. Daraufhin sagt Ali, wissen Sie, Superman muss sich nicht anschnallen. Die Stewardess dreht fast durch, kann sich aber noch geschickt mit den Worten herauswenden und kontern, Superman braucht aber auch kein Flugzeug. Wisst ihr, da hat man so ein bisschen Erfolg und hält sich schon für Superman. Wir sind die Besten der Weltbesten. Wisst ihr, Wohlstand und Erfolg, die wir hier genießen in Deutschland, wir stehen in der Gefahr, ihr Lieben. Bergen, Wohlstand und Erfolg bergen die Gefahr für Selbstüberschätzung. Je besser es einem Menschen geht, je mehr er erreicht hat, desto mehr neigt er doch dazu, sich selbst in den Himmel zu loben. Vielleicht denken wir manchmal sogar, wir sind mehr wert als andere Menschen. Wir sind mehr wert als die Obdachlosen, weil wir haben ja unser Leben auf die Reihe bekommen. Wir sind mehr wert als die Sozialhilfeempfänger. Manchmal kann so ein Denken sogar innerhalb der Gemeinde entstehen. Da gibt es die Reichen, die Abteilungsleiter und da gibt es die Hartz-IV-Empfänger in einer Gemeinde. Und man denkt sich, man ist mehr wert, weil man 4.000 netto nach Hause bringt und der andere bezieht Hartz-IV. Manchmal überschätzt man sich auch aufgrund seiner Begabung. Ich bin so begabt. Gott kann doch nur dankbar sein, dass er so ein Kaliber wie mich in seinem Reich hat. Oh Mann. Oder gibt es die Leute, die sagen, ich kann so gut singen. Ich bin die beste Stimme in der Gemeinde. Wisst ihr, was Paulus sagt? Interessanterweise auch in Bezug auf die Gaben im Kontext. Römer 12, Vers 3. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben ist, jedem unter euch, dass niemand mehr von sich halte, als sich's gebührt zu halten. Übrigens, manchmal können sogar ganze Gemeinden selbstzufrieden werden, in Stolz und Selbstgefälligkeit verfallen. Wenn es nur eine bibeltreue Gemeinde in Deutschland gibt, sind wir es. Oh nein, schaut mal über den Tellerrand. Gott hat noch andere Leute in seinem Reich. Es gibt verschiedene Punkte, die uns zu Selbstüberschätzung verleiten können. Unser Intellekt. Ja, ich mache dieses Studium und ich bin auch ziemlich gut. Vielleicht ist es unsere Position auf der Arbeit oder auch in der Gemeinde. Ich habe einen Status, ein angesehener Bruder zu sein. Das ist Selbstüberschätzung. Oder unsere Kontakte, ich bin mit dem und dem per Du. Das habe ich erreicht, wir kennen uns. Das lassen wir gerne mal raushängen. Wir werden stolz, weil wir die Realität falsch einschätzen. Paulus sagt, wie die Realität wirklich ist, in 1. Korinther 4, Vers 7. Denn wer gibt dir einen Vorrang? Was hast du, das du nicht empfangen hast? Wenn du es aber empfangen hast, was rühmst du dich dann, als hättest du es nicht empfangen? Es gibt in unserem Leben gar keinen Grund zur Selbstüberschätzung. Alles, was wir haben und sind, sind wir durch Jesus Christus. In Vers 3 geht der Realitätsverlust der Israeliten weiter. Ich möchte das mal so überschreiben. Gott wird uns nicht richten, wir können weiter so leben wie bisher. Vers 3, ihr meint, das Unheil sei noch fern. Dabei habt ihr ein System der Unterdrückung und Ausbeutung eingeführt. Sie denken sich wirklich, sie können tun und lassen, was sie wollen. Sie beuten die Armen aus, weil sie so selbstgefällig sind, kommen sie gar nicht auf den Gedanken, dass es Gottes Wille sein könnte, dass sie sich um die Armen kümmern. Und dabei sagen sie, nein, uns trifft das Gericht nicht. Ihr Lieben, und das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, wer mit sich selbst und seiner Lebensweise zufrieden ist, wird nie seine Schuld vor Gott sehen. Schau mal, deswegen ist es so schwierig für Reiche zum Glauben zu kommen. Wir fragen uns, warum sind nicht mehr Angesehene in der Gemeinde? Es wäre doch so schön, wenn die Politiker aus Espelkamp oder ein paar Fußballprofis in der Gemeinde wären. Wird sich auch für die PR-Arbeit der Gemeinde gut machen. Die und die sind bei uns in der Gemeinde. Sie sind nicht da. Gott baut seine Gemeinde in der Regel mit einfachen Leuten, steht auch im Korintherbrief. Der Punkt ist, warum ist es für Reiche so schwer, zum Glauben zu kommen? Weil um zum Glauben zu kommen, man sagen muss, ich bin abhängig. Ich bin abhängig von dir, Jesus. Ich komme nicht mit einer reinen Weste. Ich brauche Vergebung. Ich brauche deine Gnade. Das wird ein selbstgefälliger Mensch nie erkennen. Er leidet an einem fatalen Realitätsverlust. Wir kommen jetzt zum zweiten Punkt, zur egozentrischen Lebensgestaltung. Und da möchte ich jetzt die Verse 4 bis 6 lesen. Ihr räkelt euch auf euren elfenbeinverzierten Polsterbetten und esst das zarte Fleisch von Lämmern und Mastkälbern. Ihr grölt zur Harfe und bildet euch ein, ihr könntet Lieder machen wie David. Ihr trinkt den Wein kübelweise und verwendet die kostbarsten Parfüme. Aber dass euer Land in den Untergang treibt, lässt euch kalt. Wenn ich diese Texte lese, ich habe den Eindruck, Amos möchte uns mitnehmen auf eine Feier, ja, oder auf eine Party. Ist interessant, in Kapitel 5 waren wir auf einer Beerdigung, jetzt kommen wir zu einer Feier. Und da führt Amos uns wahrscheinlich jetzt in eine prunkvolle Villa, in der gerade eine Feier läuft. Stellen wir uns das mal bildlich vor. Und er führt uns jetzt in die unterschiedlichen Räume. Wenn ich von einer Feier hier rede, dann meine ich aber nicht, dass es eine einzelne Veranstaltung ist. Hier stehen im Hebräischen viele Partizipien. Das heißt, es ist ein kontinuierlicher Vorgang. Ihr ganzer Lebensstil ist eine einzige Feier von den Reichen. Wir schauen uns zunächst einmal die luxuriöse Wohnkultur an. Ihr räkelt euch auf euren elfenbeinverzierten Polsterbetten. Wenn man sich nur das Schlafzimmer in dieser Villa anschaut, kommt man ja aus dem Staunen nicht mehr heraus. Also da drin finden sich die tollsten Polstermöbel, das ist an sich schon teuer, aber diese sind auch noch mit Elfenbein verziert. Wir lernen aus dem ersten Buch Könige, Kapitel 10, dass Salomos Thron mit Elfenbein verziert war. Das haben die Leute bei sich im Schlafzimmer. Sie leben wie die Könige. Sie sind stinkreich. Man hat übrigens Ausgrabungen gefunden in Samaria und man hat tatsächlich sehr viel Elfenbein gefunden. Also die Archäologie belegt die biblische Glaubwürdigkeit immer wieder. Es gab viel Elfenbein in dieser Hochburg des Luxus. Sie genießen diesen Luxus in ihren Häusern, während draußen die Armen leiden. Schaut mal, im Text heißt es hier, sie räkeln sich auf diesen Betten. Wisst ihr, was das bedeutet? Dieses Wort, wenn wir das jetzt mal wieder in einer Konkordanz nachschauen würden, bedeutet, also es wird eigentlich nie für Menschen verwendet, sondern immer nur für Stoffe. Und zwar auch gerade, ich vermute mal bei der Stiftshütte, dass da gewisse Decken runterhängen. Okay, das ist das Wort. Also als wenn hier ein Laken über die Kanzel hängt und es hängt einfach runter. Das ist das Wort. Man könnte es vielleicht etwas modernisiert mit Abhängen übersetzen. Was die Leute machen, ist, sie hängen ab auf ihren Betten, auf ihren Luxusbetten in tiefster Selbstzufriedenheit. Genießen sie den Luxus bis zum Anschlag. Sie hängen einfach nur so ab auf den teuersten Betten, die es gibt. Das war jetzt das Schlafzimmer. Jetzt führt Amos uns in das Esszimmer und wir schauen uns die vorzügliche Speisekarte an. Also kurz vor Mittag kriegen wir noch mehr Hunger. Was heißt da? Was steht da in Kapitel 4, Vers B? Entschuldigung, Vers 4b. Und esst das zarte Fleisch von Lämmern und Mastkälbern. Sie holen sich die Lämmer von der Weide, um ihr Fleisch zu essen. Ähnlich wie bei dem Gleichnis von Nathan, der reiche Mann, der die Feier gestaltet und das Lämmchen vom armen Mann stiehlt. Sie wollen qualitatives Fleisch, sie wollen zartes Fleisch. Bei den Mastkälbern, da geht es ja um Tiere, die in ihrer Bewegungsfreiheit extra eingeschränkt wurden, damit sie immer mehr zunehmen, immer dicker werden. Das steigert den Fettanteil im Fleisch. Fleisch von Mastkälbern gab es eigentlich immer nur bei sehr besonderen Anlässen. Das Gleichnis vom verlorenen Sohn im Neuen Testament, ja? Der Sohn kommt zurück und was macht der Vater? Er schlachtet das gemästete Kalb. Und der andere Bruder hat genau hierin seinen Anstoß gefunden. Dieser Mann, mein Sohn, beziehungsweise dein Sohn, sagt er, sagt der Bruder, dein Sohn, es ist nicht mein Bruder, es ist dein Sohn, hat sein Geld mit Huren verprasst und jetzt schlachtest du ihm das gemästete Kalb. Es war ein besonderer Anlass, wenn man ein gemästetes Kalb schlachtete. Das steht bei den Reichen ganz normal auf der Speiseordnung. Montagmittag gemästetes Kalb. Sie akzeptieren nur die besten Fleischsorten. Sie wollen das Kobe Beef. Sie wollen das Ribeye Steak, das T-Bone Steak. Ja, nicht einfach nur so das Hüftstück, sondern das Filetstück. Kann es noch etwas Kaviar sein? Ja bitte, und Trüffel hätte ich auch noch gern. Diese Speisekarte, sie steht im Kontrast zum Rest der Gesellschaft. Damals hat man sehr wenig Fleisch gegessen. Also ich habe den Eindruck, heute ist ja so Vegetarier sein und vegan in, aber es ist eigentlich nichts Neues. Damals hat man sehr vegan gelebt, weil man kein Geld hatte, um viel Fleisch zu essen. Viele Menschen haben damals in Israel nur dreimal im Jahr Fleisch gegessen, bei den drei großen Festen. Aber hier die Reichen können es sich leisten, ständig Fleisch zu essen. Das Beste vom Besten. Das war das Esszimmer. Jetzt gehen wir ins Wohnzimmer und schauen uns mal das ausgefallene Unterhaltungsprogramm an. Vers 5. Ihr grölt zur Harfe und bildet euch ein, ihr könntet Lieder machen wie David. Ja, zu jeder Feier, zu jeder Party gehört Musik und dafür wird gesorgt. Aber die Musik muss ja ausgefallen sein. Wir wollen nicht Musik spielen, wie sie überall gespielt wird. Bei uns gibt es ausgefallene Musik. Man muss schon dazu sagen, es ist ziemlich arrogant, sich einzubilden, dass man Lieder machen kann wie David. David war der größte Musiker aller Zeiten in Israel. Und zwar nicht nur aufgrund seiner Kompetenz, sondern aufgrund seiner tiefen Gottesbeziehung. Die Lieder haben Inhalt, das sind die Psalmen. Das war ein Musiker nach Gottes Herzen. Diese Leute bilden sich ein, sie könnten so gute Lieder machen wie David. Sie leiden an Realitätsverlust. Zwischen ihnen und David besteht ein meilenweiter Unterschied, weil sie singen die Lieder zu ihrer eigenen Ehre, David sagen sie zu Gottes Ehre. Sie hören am liebsten ihre eigene Musik. Stellt euch das mal vor, ihr sitzt zu Hause und hört nur eure eigene Musik, die ihr gemacht habt. Was steht heute auf dem Programm? My Greatest Hits. Und morgen höre ich Best of Me. Sie lieben die ausgefallene Unterhaltung. Das war jetzt das Wohnzimmer. Wir gehen jetzt in den Partykeller und man kann auch sagen, wir gehen jetzt an die Bar. Der übermäßige Alkoholkonsum. Ihr trinkt den Wein kübelweise. Wenn ihr andere Übersetzungen dabei habt, da steht wahrscheinlich, ihr trinkt den Wein aus Schalen. Ja? Diese Schalen, jetzt wieder eine Konkordanz, ihr merkt, ich bin Fan von Konkordanzen, dass man mal so vergleicht, wo die Worte sonst noch verwendet werden. Normalerweise wurde Wein aus Bechern getrunken. Es steht, es gibt keine andere Bibelstelle, wo Wein aus Schalen getrunken wird. Das möchte uns deutlich machen, es geht auf diesem Fest nicht um ein Glas Wein am Abend, es geht hier um ein kräftiges über den Durst trinken. Deswegen übersetzt hier die gute Nachricht, die ich für diesen Text verwendet habe, sinngemäß mit kübelweise. Das erinnert so ein bisschen an einen Strand auf Mallorca, oder? Der bekannt ist, dass man Sangria aus Eimern trinkt. Eimersaufen ist in Samaria angesagt. Man möchte Spaß haben. Und vorübergehenden Spaß kann man ja mit Alkohol eine Zeit lang maximieren. Das war das Lebensprinzip dieser Reichen. Das war der Partykeller, das war die Bar, jetzt gehen wir in das Badezimmer. Das kostspielige Kosmetikprogramm. Und ihr verwendet die kostbarsten Parfüme. Es geht hier um Öle, schon damals wusste man, wie man sich kosmetisch aufbereitet. Und diese Düfte steigern natürlich das Lebensgefühl und sie ziehen das andere Geschlecht an. Im Buch Hohelied gibt es eine Stelle, Hohelied 4, Vers 10, da sagt er zu seiner Braut, wie schön ist deine Liebe, meine Schwester, meine Braut. Wie viel köstlicher ist deine Liebe als Wein und wie viel köstlicher ist der Duft deiner Salben, da haben wir das Wort, als alle Balsamöle. Du duftest so schön, meine Braut. Vermutlich findet hier im Badezimmer die Vorbereitung auf die Feier statt. Man will ja schön sein, man will begehrt sein. Nein, der Schönheitswahn ist nicht ein Phänomen unserer heutigen Zeit, den gab es damals schon. Für ihre Attraktivität investieren sie sich mächtig. Sie verwenden die kostbarsten Parfüme. Interessanterweise wird hier dasselbe Wort verwendet wie in Vers 1. Ja, auch wenn man kein Hebräisch kann, kann man ja sehen, das ist das gleiche Wort. In Vers 1 sagen sie, wir sind die Besten der Weltbesten. Ja, das ist das Wort, die Ersten, wir sind die Elite. Und die Elite will ja auch nur Produkte haben, die ihrem Status entspricht. Hier sehen wir diese Verbindung. Weil sie denken, wir sind die Besten, wollen wir nur die besten Produkte. Wir wollen so leben, wie es sich unserem Status geziemt. Die Kosmetikprodukte konnten damals auch richtig teuer sein. Das Öl, das die Frau im Neuen Testament über Jesu Füße gegossen hat, das hat 300 Denare gekostet. Wisst ihr, was 300 Denare sind? 300 Tageslöhne. Das ist fast ein Jahresgehalt, was sie in dieses Öl investiert hat. Wir wissen nicht, wie teuer das Öl hier war. Aber wenn hier steht kostbare Öle, kann man denken, vielleicht sind das Öle in dieser Preislage gewesen. Weil sie von sich selbst so eingenommen sind, ist ihnen ihre Schönheit auch extrem wichtig. Soweit ihr Lebensstil. Und dann kommt das Aber. Und darin sehen wir die Gleichgültigkeit dieser Leute. Ihr trinkt den Wein kübelweise, ihr verwendet die kostbarsten Parfüme, aber dass euer Land in den Untergang treibt, lässt euch kalt. Und das ist das eigentliche Problem an diesem luxusorientierten Leben. Diese Leute sind so sehr damit beschäftigt, sich selbst zu genießen, dass sie nicht wahrnehmen, dass andere Not leiden. Das nennt man Selbstgefälligkeit. Selbstgefälligkeit, der Fallstrick einer wohlhabenden Gesellschaft. Der Luxus hat die Sicht für Bedürftige vernebelt. Wenn sie eine Sicht für die Not hätten, dann würden sie bekümmert sein, statt zu feiern. Sie würden fasten, statt sich zu besaufen und sich voll zu essen mit dem besten Fleisch. Sie würden sich mit Asche bestreuen, aber stattdessen salben sie sich mit den besten Ölen. Sie würden tätig werden, aber sie hängen nur ab auf den Polsterbetten. Sie sind so mit sich selbst beschäftigt. Die Augen, die die Not sehen sollten, schauen nur in den Spiegel. Die Ohren, die die Not hören sollten, hören nur ausgefallene Musik zwecks Unterhaltung. Der Mund, der Not mit Ermutigung begegnen sollte, wird mit dem besten Fleisch und Alkohol gefüllt. Die Füße, die sich in die Not begeben sollten, werden auf elfenbeinverzierten Betten hochgelegt. Die Hände, die in der Not helfen wollen, wollen sich nicht schmutzig machen, denn sie sind eingeschmiert mit den besten Ölen der Welt. Wie zutreffend sind doch diese Worte von Amos, dass das Land, ich würde mal fast sagen, vor die Hunde geht, dass das Land in den Untergang treibt, lässt euch kalt, es interessiert sie eigentlich einen Dreck, auf gut Deutsch gesagt, wie es dem Volk geht. Der selbstgefällige Lebensstil im Luxus vernebelt den Blick für die Not der anderen. Ihr Lieben, ich frage mich, ob unser Lebensstil in Deutschland vielleicht manchmal sehr, sehr ähnlich geworden ist. Wir lieben doch Luxus, oder? Jeder hier im Raum. Ich liebe Luxus. Ich genieße gerne Luxus, eigentlich, so von Natur aus. Ja, wir lieben es, gut zu wohnen. Wir lieben große Gärten. Wir lieben schöne Möbel. Wir können es uns ja auch leisten. Aber kann es sein, dass unsere Häuser nicht nur Orte sind, wo wir einfach drin wohnen, sondern Ausstellungsräume geworden sind für unseren Reichtum? Lass uns das mal kritisch hinterfragen. Wir lieben es, gut zu essen, oder? Ja, wir lieben es, viel zu essen. Und wir sind dankbar für das Essen gleich, ja? Nicht als Kritik verstehen. Aber wir lieben ja auch die All-You-Can-Eat-Buffets. Ne? Und da hauen wir unsere Bäuche rein und kriegen nicht immer alles aufgegessen. Wir lieben XXL-Restaurants, also zumindest in Köln. Extra große Hamburger, 1,2 Kilo Steaks. Wir essen auch jede Menge Fleisch. Schnitzel, die über den Tellerrand schauen, weil sie so groß sind. Wir wollen unterhalten werden. Denn sonst ist uns ja langweilig. Wie gut, dass es so viele Unterhaltungsmedien gibt, wie gut, dass es die Champions League gibt, wie gut, dass es so viele Serien im Fernsehen gibt, wie gut, dass es die Videothek nebenan geht und Amazon Prime und so weiter. Wir lieben die Unterhaltung. Wir lieben es, uns schön zu machen. Wir scheuen keinen zeitlichen Aufwand, stehen manchmal stundenlang vor dem Spiegel. Wir scheuen keine Kosten für ausgewählte Kosmetikartikel, für teure Klamotten, denn schließlich sind wir es uns doch auch wert. Wir genießen den Wohlstand und das Tückische ist, ihr Lieben, wir meinen, wir hätten ein Recht darauf. Und das haben wir nicht. Das Problem ist, an Luxus kann man sich sehr schnell gewöhnen. Aber die Bibel spricht viel von Genügsamkeit. Sammelt euch nicht Schätze auf Erden. Paulus sagt, wenn wir Nahrung und Bedeckung haben, das heißt Kleidung, ein Dach über den Kopf, sollen wir uns daran genügen lassen. Kann es sein, dass wir dem oft nicht entsprechen? Sind wir bereit, das ist einfach nur mal eine Frage zum Nachdenken, sind wir bereit, unter unseren Möglichkeiten mal zu leben? Sind wir bereit, uns einzuschränken? Warum setzen wir uns nicht einfach mal hin, vielleicht mit unserem Ehepartner, so eine Entscheidung muss ja gemeinsam getroffen werden, dass man sagt, das sind unsere Möglichkeiten. Ja, wir könnten im Luxus leben, aber wir verzichten mal ganz bewusst darauf, unter unseren Möglichkeiten zu leben. Dann haben wir nämlich mehr Geld für Mission. Dann haben wir mehr Geld, um in die Gemeinde zu spenden. Es muss ja nicht unbedingt immer der größte Bildschirm sein. Es muss ja nicht immer das allerbeste Auto sein. Es sollte ein gutes Auto sein, damit wir nicht immer in der Werkstatt rumhängen, aber es muss ja nicht das allerbeste sein. Die Frage ist, geben wir uns auch mal mit dem Durchschnitt zufrieden oder meinen wir haben ein Recht auf Luxus? Geht es uns wirklich um das Reich Gottes, dass wir sagen, Herr, ich habe noch nie einen Leichenwagen mit einem Speditionsanhänger gesehen. Ihr? Da nimmt man nichts mehr mit, wenn man tot ist. Wir nehmen nichts mit. Umso mehr sollten wir doch sagen, Herr, alles für dein Reich. Alles für dein Reich. Wenn man zum Beispiel bereit ist, nicht mehr viermal im Jahr Urlaub zu machen, sondern nur noch zweimal, da hat man Urlaubstage für den Herrn, für Missionseinsätze, für Einsatz in der Gemeinde. Man hat Geld gespart, um Gottes Reich zu unterstützen. Man kann Flüchtlingsheime unterstützen, die Not ist groß. Vielleicht noch mal ein bisschen radikaler, jetzt geht es mal an die eigenen vier Wände. Wenn man sagt, gut, wir haben 9 Zimmer. Und da gibt es in der Gemeinde Geschwister, die brauchen jetzt gerade eine Wohnung übergangsweise. Sind wir bereit, dass sie bei uns vorübergehend einziehen? Wir verzichten, wir rücken so ein bisschen näher zusammen, aber da wohnen auch noch ein paar Leute bei uns. Ich habe von einem amerikanischen Prediger gehört, der heißt Francis Chan, die Jugend wird ihn kennen. Er hatte in seiner Gemeinde ein Ehepaar, das tiefe Probleme hatte, Eheprobleme. Die haben gesagt, wir lassen uns scheiden. Leider ist die Scheidungsrate in Amerika auch unter Christen relativ hoch. Und dieser Pastor, der Prediger, sagte, nein, bevor ihr diese Entscheidung wählt, zieht bei uns ein. Und er und seine Frau ist bei ihnen eingezogen. Sie haben gesehen, wie eine glückliche Ehe aussieht. Die Ehe wurde gerettet. Schaut mal, weil hier jemand bereit war, auf eigenen Luxus zu verzichten. Zieht bei uns ein. Es geht doch um viel mehr als um Bequemlichkeit. Darum geht es doch. Wir kommen zum letzten Punkt. Selbstgefälligkeit hat nämlich verheerende Folgen. Vers 7, deshalb, ja, das Wort deshalb zeigt an, das ist jetzt eine Folge. Deshalb sagt der Herr, der Gott der ganzen Welt, ihr müsst als Erste in die Verbannung gehen und eure Gelage nehmen ein jähes Ende. Deshalb, weil ihr ein so selbstgefälliges Leben führt, deshalb geht ihr in die Verbannung. Schaut mal, wir sehen hier wieder das Wortspiel. Sie sind die Ersten, das heißt die Besten, so halten sie sich. Deswegen, das ist das gleiche Wort im Hebräischen, wollen sie die besten Parfüme, die Erstbesten. Deswegen sagt Amos, ihr könnt auch als Erste in die Verbannung gehen. Ihr denkt, ihr seid hier die Ersten, ihr seid hier die Spitze, ihr könnt an der Spitze in die Gefangenschaft gehen. Ein Wortspiel, was Amos hier benutzt, um deutlich zu machen, eure Lebensparty ist vorbei. Ja, die Spitzenklasse bleibt Spitze, an der Spitze in die Gefangenschaft. In den Versen 8 bis 14 wird das Gericht dann noch etwas weiter ausgeführt. Der Herr, der Gott der ganzen Welt, sagt, der Hochmut, man könnte auch übersetzen Stolz, Selbstgefälligkeit, der Nachkommen Jakobs ist mir zuwider. Ich hasse ihre prächtigen Paläste, deshalb gebe ich Samaria dem Untergang preis mit all seinen Bewohnern. Das habe ich, der mächtige Gott, bei mir selbst geschworen. Wisst ihr, Gott kann bei keinem Höheren schwören als bei sich selbst. Wenn Gott schwört, ich meine, wenn Gott etwas sagt, ist es ja schon wahrhaftig, dann wird es eintreffen. Aber hier benutzt Gott noch eine Steigerung. Ich schwöre sogar bei mir, es wird ganz, ganz sicher eintreffen, dass ihr aufgrund der Selbstgefälligkeit in die Gefangenschaft müsst. Verse 9 bis 10. Wenn irgendwo in einem Haus noch 10 Menschen übrig geblieben sind, auch sie müssen sterben. Vers 10. Und wenn im hintersten Winkel, jetzt wird es so ein bisschen schaurig, und wenn im hintersten Winkel eines Hauses ein Überlebender sitzt und es kommt ein Verwandter, um die Toten zur Bestattung aus dem Haus zu holen und fragt ihn, lebt hier noch jemand außer dir? Und er antwortet, niemand. Dann wird der andere sagen, psst, erwähne nur nicht den Namen des Herrn. Dieses Flüstergespräch ist fast unheimlich. Und der Gedanke ist, wenn man Gottes Namen jetzt erwähnt, könnte er vielleicht wiederkommen. Und Gottes Gegenwart ist tödlich für ein unheiliges Volk. Vers 11, der Herr wird einen Befehl geben und dann werden die Häuser und Paläste in Trümmer geschlagen. Die großen wie die kleinen. Also große Häuser, kleine Häuser meint alle Häuser, werden bei der Eroberung Samarias zerstört werden. Und dann kommen wieder zwei rhetorische Fragen. Wir merken, Amos stellt gerne rhetorische Fragen. Fährt man mit Ross und Wagen über Felsblöcke und pflügt man mit Rindern das Meer? Also diese Fragen sind absolut absurd. Ich meine, niemand fährt mit einem Pferdewagen über Felsblöcke. Es wird die Pferde kaputt machen, es wird die Wagen kaputt machen. Die nächste Frage ist noch absurder. Pflügt man mit Rindern das Meer? Kutsche, Rinder und ab ins Meer. Die Rinder ertrinken. Und die Leute sagen sich, das wäre völlig dumm. Das macht doch keiner. Und Amos sagt, ja genau, und genauso dumm seid ihr, weil ihr habt das Recht in tödliches Gift verwandelt. Und was ihr Gerechtigkeit nennt, ist wie bittere Galle. Nein, kein Mensch würde sein Rind einfach ersaufen lassen. Aber was tut ihr mit den Menschen? Ihr beutet sie aus, um euch selbst zu bereichern. Vers 13, ihr bildet euch etwas darauf ein, dass ihr die Stadt Lodabar erobert habt. Ihr prahlt, wir haben Kanaim eingenommen. Das haben wir aus unserer eigenen Kraft geschafft. Sie sind stolz auf ihre militärischen Erfolge. Sie schreiben es sich auf die Fahne. Und genau dieser Stolz ist dann auch der Grund für das Gericht. Und dann sagt der Herr in Vers 14, aber der Herr, der Gott der ganzen Welt, sagt, ich werde gegen euch Israeliten ein Volk aufbieten, das wird euer Land in Besitz nehmen und euch unterdrücken von Lebo Hamat im Norden bis zum Toten Meer. Kurz gesagt, die selbstsichere Überlegenheit wird ein Ende nehmen. Und Gott gebraucht ein Volk, die Rede ist hier von den Assyrern. Wir merken, Amos redet immer wieder schon über die Assyrer, er kündigt sie an. Aber anhand dieser Gerichtsbotschaft, ihr Lieben, wird vor allen Dingen eines deutlich. Gott hasst Stolz und Gott hasst jede Form von Selbstgefälligkeit. Wenn Gott uns heute aufgezeigt hat, dass wir eigentlich auch relativ selbstgefällig leben, dann haben wir heute die Möglichkeit, dieser Selbstgefälligkeit ein Ende zu setzen. Es genügt jetzt nicht, dass man einfach nur rein mechanisch hingeht und überlegt auf ein Blatt Papier, wie kann ich vielleicht ein bisschen großzügiger spenden. Wisst ihr, wenn wir ein Problem mit Selbstgefälligkeit haben, sitzt das Problem ganz tief hier, in unserem Herzen, in unserer Denkweise, wie wir Dinge sehen, wie wir uns selbst wahrnehmen. Und deswegen ist die richtige Antwort, dass wir sagen, Herr, veränder du mein Denken. Prüfe mein Herz, Herr. Erkenne du, wie ich es meine. Nimm du das selbstgefällige Denken von mir weg. Dieses Thema ist ein sehr herausforderndes Thema, denke ich, weil es genau in unsere Zeit spricht. Und ich glaube auch jetzt, wir neigen dazu, die Dinge, die Gottes Wort manchmal so ganz klar sagt, für uns umzuinterpretieren. Ja? Das ist so ähnlich, als wenn man ein gebrauchtes Auto kaufen will. Man versucht zu verhandeln. Nee, das ist nicht der Preis. Wir verhandeln mal so ein bisschen runter. Manchmal verhandeln wir mit dem Wort Gottes und sagen, also ich liebe Luxus und der Herr hat es mir gegeben, dann kann ich den Luxus ja auch in vollen Zügen genießen. Und wir fangen an, mit Gottes Wort zu verhandeln. Aber lass uns doch mal ein bisschen radikaler sein. Lass uns doch mal wirklich bedenken, kann es sein, dass wir aufgrund dieses Wortes, nicht weil ich es gesagt habe, weil es im Wort steht, dass wir mal radikalere Maßnahmen ergreifen. Mein Schwiegervater kam aus China von einer Geschäftsreise, er ist ein Mann Gottes. Er hat gesagt, als ich die Armut in China gesehen habe, habe ich gesagt, nö, meine neue Küche muss nicht von Miele sein. Weil da gibt es Menschen, die kommen mit viel weniger zurecht. Und er hat eine Entscheidung getroffen und sie umgesetzt. Sind wir bereit mal, wenn es an unseren Luxus geht, da tut das auch weh. Aber sind wir bereit, zu Gottes Ehre mal zu sagen, ich will auf Schätze verzichten. Es muss nicht bedeuten, dass wir jetzt kein Haus bauen. Versteht mich echt nicht falsch. Ja? Es geht einfach darum, dass wir sagen, Herr, wir danken dir für das, was du schenkst. Wir danken dir, dass wir in diesem reichen Land leben. Aber hilf uns, dass unser Herz sich nicht an diese Dinge hängt. Dass wir bereit sind, in erster Linie für dein Reich zu investieren. Wir erleben das zurzeit so. Unser Haus, ich glaube, es hat etwa 9 Zimmern, wenn man nicht Badezimmer und so weiter mitzählt. Es ist ein recht großes Haus, der Herr hat es uns gegeben, wir sind dankbar dafür. Aber oben wohnen Leute aus der Gemeinde. Unten in einem Zimmer wohnt jetzt vorübergehend eine andere Schwester aus der Gemeinde. Wir leben vielleicht nur noch auf 3, 4 Zimmern als Familie momentan. Und ich kann euch sagen, es ist ein Segen. Es ist so ein Segen, wenn man sich nicht an Dinge hängt. Ich sage das einfach nur, um zu ermutigen, dass wir da mal wirklich umdenken und sagen, brauchen wir wirklich den Luxus? Lass uns doch ganz für Gottes Reich leben. Und ich denke, das Beste ist, dass wir Gott einfach darum bitten. Was kann ein nächster Schritt sein? Es geht nicht darum, dass wir jetzt unvernünftig handeln, aber dass wir mit Gott unter seiner Leitung doch auf dieses Wort antworten. Dafür würde ich gerne jetzt auch noch mit uns beten und dann übergebe ich das Wort wieder. Lasst uns dazu aufstehen. Vater, wir danken dir dafür, dass du zu uns redest und dass der Prophet Amos so aktuell ist, Herr. Herr, ich muss feststellen, dass ich so häufig selbstgefällig lebe, dass ich zu Stolz neige, dass ich denke, mir etwas selbst auf mich einbilden zu können. Ach Herr, so kannst du mich nie als Werkzeug gebrauchen. Bitte nimm du all diese Gedanken weg, Herr. Bewahre du uns als Gemeinden, als Christen vor Selbstgefälligkeit. Bewahre du uns vor dem Denken, dass wir ja den Reichtum ohne weiteres genießen können, aber dein Reich aus den Augen zu verlieren. Möchte ich bitten, dass du zu uns redest, dass wir bereit sind, Dinge umzusetzen, auch wenn sie wehtun. Herr, weil es um dein Reich geht, weil es um ein Dann geht. Wir leben nicht für ein Jetzt. Wir leben für ein Dann. Hilf du uns, Schätze im Himmel zu sammeln. Zeig du uns, wo wir unser Geld zu investieren können, dass es bestmöglich für dein Reich genutzt wird, Herr. Herr, bitte segne uns beim Nachdenken und hilf uns vor allen Dingen, Täter des Wortes zu sein. Denn das ist das, was du dir von uns wünschst, Herr. Herr, ich bin dir aber auch so dankbar, dass du selbst ein so freigebiger Gott bist. Du hast den Luxus, Herr Jesus, die Herrlichkeit im Himmel aufgegeben, bist Mensch geworden, in einer Krippe geboren. Du hast nicht den Luxus geliebt, Herr. Und wenn wir dir nachfolgen wollen, wollen wir deine Einstellung zu diesen Themen übernehmen. Arbeite du an uns, Herr. Amen.